Alle Bilder werden verschwinden. Frau Yvetot, die sich am helllichten Tag zum Pinkeln hinter die Baracke hockte, in der zeitweilig die Kneipe untergebracht war, weil die eigentliche Kneipe in Trümmern lag, und die dann mit gerafftem Rock den Schlüpfer hochzog und wieder in der Baracke verschwand. Das tränenüberströmte Gesicht von Alida Valli, die in »Noch nach Jahr und Tag« mit Georges Wilson tanzt. Die Begegnung mit dem Mann im Sommer 1990 auf einer Straße in Padua, seine an den Schultern angewachsenen Hände, und sofort war die Erinnerung an das Medikament da, das die Ärzte 30 Jahre zuvor Schwangeren gegen Übelkeit verschrieben hatten, und an den Witz, den sich die Leute später erzählten. Eine werdende Mutter strickt Babywäsche und nimmt dabei Kontergan, nach jeder Reihe eine Tablette. Ihre Freundin fragt entsetzt, ob sie denn nicht wisse, dass das Baby ohne Arme geboren werden könne. Sie antwortet, schon, aber ich kann keine Ärmel stricken. Claude Pieplu, der in der Komödie Et vive la liberté ein Regiment Legionäre anführt, in einer Hand eine Fahne, in der anderen einen Strick mit einer Ziege. Die majestätische alte Dame, die an Alzheimer litt und die, wie alle Bewohnerinnen des Altersheims, eine geblümte Kittelschürze trug, die sich dazu aber eine blaue Stola umlegte und Tag ein, Tag aus erhobenen Hauptes den Flur entlang schritt, als wäre sie die Herzogin von Guermantes im Bois de Boulogne. Und tatsächlich sah sie aus wie Céleste Albaret, Prousts Haushälterin, die eines Tages in Bernard Pivots Talkshow aufgetreten war. Die Frau auf einer Freiluftbühne, die von mehreren Männern in einen Kasten gesperrt und mit Schwertern durchbohrt wurde. Sie kam lebend wieder heraus, weil es sich um einen Zaubertrick mit dem Titel »Das Martyrium einer Frau« handelte. Die Mumien in zerlumpter Spitze, die in der Kapuzinergruft in Palermo an den Wänden hingen. Simone Signorets Gesicht auf dem Plakat von Thérèse Raquin. Der Schuh, der sich im Schaufenster des Geschäfts André in der Rue du Gros Horloge in Rouen auf einem Sockel drehte, und auf dem Rand zog immer wieder derselbe Satz vorbei. Mit Babybot läuft ihr Kind schön flott. Der Fremde im Bahnhof Termini in Rom, der die Sichtblende seines Erste-Klasse-Abteils ein Stück heruntergezogen hatte, sodass er nur von der Hüfte abwärts sichtbar war und sein Geschlechtsteil rieb, weil er bemerkt hatte, dass im Zug nebenan junge Frauen aus dem Fenster schauten. Der Mann in der Kinoreklame für Pêche Spülmittel, der fröhlich seine schmutzigen Teller zerschmetterte. Eine Stimme aus dem Off sagte streng, das ist doch keine Lösung. Und der Mann blickte in die Kamera und fragte verzweifelt, was ist denn dann die Lösung? Der Strand von Origny-de-Mar, neben den Bahngleisen, und der Hotelgast, der aussah wie Sappi Max. Das Neugeborene, das der Arzt im Krankenhaus Pasteur in Bordeaux wie ein gehäutetes Kaninchen in die Höhe hielt und das eine halbe Stunde später angezogen in seinem Bettchen schlief, auf der Seite liegend, die Decke bis zur Schulter gezogen, eine Hand schaute hervor. Philippe Lemaire, der Schauspieler, und Juliette Grecos Ehemann, seine schöne Gestalt. Der Vater in der Fernsehwerbung, der sich hinter seiner Zeitung versteckte und es seiner Tochter gleichtun wollte, ein Picorette-Schokobonbon in die Luft warf und vergeblich versuchte, es mit dem Mund aufzufangen. Das Haus mit der weinüberwucherten Laube in Venedig auf dem Zattere Quay, Nummer 90a, das in den 60er Jahren ein Hotel gewesen ist. Die Gesichter der Menschen, die vor dem Abtransport ins Konzentrationslager von den Behörden fotografiert worden waren, in einer Ausstellung Mitte der 80er Jahre im Palais de Tokio in Paris. Hunderte von versteinerten Gesichtern. Das Plumpsklo im Hof hinter dem Haus in Lillebonne. Die Ausscheidungen und das Papier fielen in den Bach und wurden vom plätschernden Wasser davongetragen. All die schummrigen Bilder der ersten Jahre mit einem Sommersonntag als hellem Fleck. All die Träume, in denen die toten Eltern wieder leben oder man eine fremde Landstraße entlangläuft. Das von Scarlett O'Hara, wie sie die Leiche des Nordstaaten-Soldaten, den sie erschossen hat, die Treppe hinunterzerrt. Und wie sie auf der Suche nach einem Arzt für Melanie, die in den Wehen liegt, durch die Straßen Atlantas läuft. Das von Molly Bloom, die im Bett neben ihrem Ehemann liegt, an ihren ersten Kuss denkt und ja, ja, ja sagt. Das von Elizabeth Drummond, die 1952 zusammen mit ihren Eltern auf einer Landstraße in der Nähe von Lourdes ermordet wurde. Reale oder imaginäre Bilder, die einen bis in den Schlaf verfolgen. Momentaufnahmen, beschienen von einem Licht, das allein ihnen gehört. Sie alle werden mit einem Schlag erlöschen, wie zuvor die Millionen Bilder im Kopf der Großeltern. Gestorben vor einem halben Jahrhundert. wie die Bilder im Kopf der Eltern, die ebenfalls nicht mehr sind. Bilder, in denen man selbst als kleines Mädchen im Kreise anderer Menschen auftaucht, die gestorben sind, bevor man selbst geboren wurde, so wie in den eigenen Erinnerungen die Töchter und Söhne als Kleinkinder von unseren Eltern in jungen Jahren und unseren Klassenkameraden umgeben sind. Und auch wir werden eines Tages in den Erinnerungen unserer Kinder im Kreise der Enkel stehen, im Kreise von Menschen, die noch gar nicht geboren sind. Wie das sexuelle Verlangen ist auch die Erinnerung endlos. Sie stellt Lebende und Tote nebeneinander, reale und imaginäre Personen, eigene Träume und die Geschichte.